Ich klaue mir einfach mal zu Beginn hinten so einen Notenständer. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin Jan Kaschke, bin der Sohn von Bucki und Beate, bin hier in der Gemeinde groß geworden, habe dann meinen Zivildienst in Lüneburg gemacht, habe da in der FEG Lüneburg mitgearbeitet und habe dann 3 Jahre Theologie in Wiedenäs studiert und bin jetzt in Bielefeld Jugendpastor von der EMF-Gemeinde und bin heute eingeladen. Ich freue mich. Ich glaube, ich bin mega laut. Sorry. Ja. Wer von euch würde sagen, das Jahr ist schon echt alt? Ja, 3 haben sich gemeldet. Wer würde sagen, das Jahr ist noch echt jung? Okay. Wer von euch hat sich Ziele oder Vorsätze gesetzt? Einige. Okay. Ich glaube, das Jahr ist echt noch jung und manchmal brauchen wir ein bisschen Starthilfe, um uns gute Ziele zu setzen. Und ich habe euch mal von den Deutschen laut Statistik beliebtesten Vorsätze mitgebracht, ja? Ja, ich werde mehr Geld verdienen, ich werde mehr Wert auf Beziehung legen, ich werde aufhören zu rauchen, ich werde abnehmen. Ja, das ist Platz 1, ich werde abnehmen. Das sind so die beliebtesten Vorsätze, die die Menschen sich meistens machen, ja? Klingt richtig cool, motivierend, ja? Mehr verdienen, gesündere Beziehungen und Gesundheit. So, das sind so die 3 Kategorien, die man das zusammenpacken könnte. Ja, ich werde mehr Geld verdienen, kann meine Gemeinde besser unterstützen. Ich habe gesunde Beziehungen, ich brauche weniger Seelsorge und ich fühle mich auf jeden Fall viel gesünder. Das wollen wir alle haben, egal in welche Gemeinde du gehst. Und das ist was Cooles, was Schönes. Und bevor wir aus Vaterhaus oder Gott als Vater drauf weiter hineingehen, möchte ich ein bisschen über Ziele reden, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns wirklich bewusst Ziele nehmen, Sachen reflektieren und verstehen. Wir in der Jugend machen das immer so, dass wir die erste Jugendstunde im neuen Jahr uns Zeit nehmen und wir haben Lobpreisteil, dann haben wir einen Fragebogen und haben einfach so 45 Minuten Stille und reflektieren. Wie war denn mein Jahr? Wie waren denn meine Beziehungen, die ich gelebt habe? Welche Beziehungen waren intakt? Welche Beziehungen waren kaputt? Wo ist Vergebung notwendig? Was waren die Highlights? Aber was waren auch die dunklen Momente in meinem Leben? Und wir haben Zeit für Gebet, wir haben Zeit zum Austausch, weil wir wollen einfach Dinge, die wir 2019 erlebt haben, nicht mit in das Jahr 2020 reinschleppen. Warum will ich 2020 Dinge, die mich in 2019 kaputt gemacht haben, mitschleppen? Ist ja jetzt nicht weise. Und deswegen nehmen wir uns da bewusst Zeit, um das zu reflektieren und ans Kreuz zu bringen. Markus Schmidt, der Pastor aus der FEG Lüneburg, sagte einmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Ziele im Jahr setzen. Wenn wir uns aus Angst, es nicht zu schaffen, keine Ziele setzen, werden wir es auf jeden Fall erreichen. Noch einmal, wenn wir uns aus Angst, es nicht zu schaffen, keine Ziele setzen, werden wir sie auf jeden Fall erreichen. So. Und es ist was Cooles, sich Ziele zu setzen, weil in dem Moment, wenn du sagst, ich habe für das Jahr 2020 Vorsätze oder Ziele, sagst du damit aus, Veränderung ist noch möglich. Ich bin noch nicht fertig. Da geht noch was. Auch wenn ich es vielleicht schon die letzten 20 Jahre immer versucht habe, aber ich gebe dieses Jahr auch nicht auf, diese Sache in meinem Leben zu ändern. Vielleicht ist es einer von den 4 Punkten, keine Ahnung, das weißt du, kannst es ja selber mal für dich scannen, was sich da anspricht. Und in Sprüche 3, genau wie der Mara schon sagte, redet ein Vater zu seinem Sohn, seiner Tochter, vielleicht zu uns und gibt ihnen Ratschläge für das Leben. Könnte man auch die Frage stellen, wenn du Mutter oder Vater bist, was ist das, was du deinem Kind, deinen Kindern 2020 mit auf den Weg geben möchtest? Was ist das, was deine Kinder dieses Jahr dringend verstehen müssen? Was sollen sie tun? Je nach Alter ist das ein unterschiedlicher Punkt. Was müssen sie unbedingt hören? Und du kannst aber auch überlegen, genau die Frage, die der Maris mir gestellt hat, was hast du von deinem Vater, von deiner Mutter gelernt? Was haben sie dir näher gebracht? Es geht um das Vaterhaus Gottes. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott ist als Vater. Weil ich glaube, dass wir immer irgendwie Gott mit unserem irdischen Vater vergleichen. Aber Paulus drückt das in Epheser 3, Vers 15 voll gut aus, weil er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jeder Vaterschaft in dem Himmel und auf der Erde benannt wird. Also Paulus setzt Gott als Ursprung aller Vaterschaft dar. Das heißt, nicht dein Vater ist Messpunkt, wie du positive oder negative Vaterschaft definierst, sondern Paulus sagt ganz klar, es geht nicht um deinen Vater, sondern Gott ist der Messpunkt, der Ursprung aller Vaterseins, Vaterschaft. Und um diesen Vater geht es, wenn wir jetzt in Sprüche 3 gleich eintauchen. Und wir wollen uns geistliche Prinzipien anschauen, die Gott uns als Kinder, als seine Kinder mitgeben. Ja? Und vielleicht sind da auch ein paar Richtlinien bei oder und dann denkst du vielleicht so, ja, ey, Ziele, warum soll ich das machen? Ja, weil ich habe meine Komfortzone, das ist voll angenehm, das läuft alles so, wie es jetzt ist, ja. Eigentlich möchte ich nichts machen. Und das ist nur wieder Erwartungshaltung. Aber deswegen, bei Gott ist es immer so, wenn er etwas sagt, wenn du das tust, dann werde ich dir das geben. Das sind so geistliche Prinzipien. Wenn du das tust, wirst du das bekommen. Und lass uns mal kurz nur das anschauen, was wir bekommen würden. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Jetzt erstens, denn sie werden dir ein langes Leben bringen und gute Jahre in Frieden. Du wirst Freundlichkeit und Klugheit erlangen und die Gott und Menschen gefallen. Er, Gott, wird dich sicher leiten. Es wird dein Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Legst du dich, so wirst du nicht fürchten und legst du dich, so wirst du süß schlafen. Der Herr ist deine Zuversicht, er behüte deine Füße, dass er nicht gefangen werde. Gott wird dein Freund sein und er wird dich segnen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, wenn das Zusagen sind, die Gott dir gibt, ich glaube, spätestens jetzt haben wir eigentlich Bock zu wissen, okay, was muss ich dafür tun, um das zu kriegen, oder? So. Lass uns mal einsteigen. Wir gehen Versabschnitt für Versabschnitt so ein bisschen da durch. Okay. Sprüche 3. Fängt an. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht. Behalte meine Vorschriften im Herzen. Sie geben dir ein langes Leben und sichern dir Jahre im Frieden. Vergiss nicht. Vergiss es nicht. Vergiss 2020 nicht das, was du in den letzten Jahren mit Gott schon erlebt hast. Du hast Erfahrungen mit Gott gemacht. Du hast ein Bild mit Gott. Vergiss das nicht. Auch das Jahr, was jetzt angefangen ist, ist 19 Tage alt heute. Ja, es ist noch jung und frisch. Erinnere dich, was Gott dir getan hat. Wie er dir geholfen hat. Und dabei kann dir ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch helfen, dabei kann dir ein Hauskreis helfen, eine Jugendstunde, eine Teenie-Stunde, eine Kleingruppe, eine Zweierschaft, das kann dir alles helfen. Erinner dich. Okay, erster Grundsatz. Ich will nicht zulassen, dass Liebe und Treue mich verlassen. In Sprüchen heißt es, ab 3 Vers 4, 3 und 4, nie sollen dich Liebe und Treue verlassen. Binde sie um deinen Hals und schließe sie in dein Herz. So findest du Gunst und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Liebe und Treue. Ich will, dass 2020 Liebe und Treue mich nicht verlassen. In allen Dingen, was ich tue, will ich lieben, in meinem Denken, in meinen Reden, in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen 2020 will ich lieben und treu sein. Und treu bedeutet das, dass ich 365 Tage im Jahr aktiv Liebe. Das ist Treue. Jeden Tag, dauerhaft, will ich lieben. Ich habe für mich geklärt, wem will ich treu sein? Meiner Frau, meiner Familie, meinen Kindern, meiner Gemeinde, die Menschen, die mir anvertraut sind, meinem Ort, meinen Nachbarn. Ich nehme meine Pflichten wahr. Ich bin treu, auch 2020. Ich will treu sein an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Und treu kann ich nur dann sein, wenn ich das geklärt habe. Wem will ich treu sein? Du kannst einer Gemeinde nur dann treu sein, wenn du ihr gesagt hast, dir gehöre ich hin. Du kannst einer Gemeinde nur dann treu sein, wenn du ihr sagst, dir gehöre ich hin. Du kannst einer Frau nur dann treu sein, wenn du ihr sagst, du bist meine Frau, willst du meine Frau werden? Ich liebe dich. Und wenn sie dann Ja sagt, kannst du ihr treu sein. Ich will nicht zulassen, dass Liebe und Treue mich verlassen. Erster Grundsatz oder Vorsatz. Sprüche Kapitel 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich richtig führen. 2020 wird Gott dir uns den richtigen Weg zeigen. Glaubst du das, dass Gott 2020 dir den richtigen Weg zeigen wird? Dass er dich führen wird, dass du nicht alleine bist? Das ist eine Zusage, die Gott da tut. Was bedeutet es, in einer anderen Übersetzung steht noch ungeteilt, mit ungeteiltem Herzen. Was bedeutet es denn, mit ungeteilten Herzen Gott zu vertrauen? Ich werde 2020 die Integrität, die Zuverlässigkeit, die Würde und die Liebe Gottes nicht in Frage stellen. Du wirst in 2020 wird es Momente geben, da wirst du Zweifel bekommen. Und dass du als Mensch Zweifel bekommst, das ist völlig normal. Glaube ohne Zweifel geht nicht. Das ist völlig normal. Aber 2020 wollen wir die Würde und die Integrität und die Heiligkeit und Liebe Gottes nicht in Frage stellen. Ich will lieber meine Gedanken, meine Zweifel, meine Ängste in Frage stellen, bevor ich die Bibel hinterfrage. Das bedeutet, dass ich mich darauf verlasse, dass Gott über allen steht und dass Gott die Wahrheit sagt und dass die Zusagen in der Bibel stimmen für mein Leben. Ich will von ganzem Herzen Jesus, meinem Herrn, vertrauen. Ich will mich nicht für klug halten. Was glaubst du, sind Faktoren, an denen man feststellen kann, ob ein Mensch sich für klug hält? Was könnten das für Punkte sein? Frage ich in den wichtigen Entscheidungen meines Lebens um Rat? Kannst du dir überlegen, welche wichtigen Entscheidungen hast du 2019 getroffen? Was waren das für Entscheidungen? Und hast du in diesen wichtigen Entscheidungen um Rat gefragt? Und wen hast du um Rat gefragt? Bin ich bereit, mein Lebenstempo zu reduzieren? Und will ich auch Zeit zu haben zum Nachfragen? Ich stehe vor Entscheidungen in meinem Leben, und ich frage bewusst, ich gehe ins Gebet hinein und frage Gott, was denkst du zu diesem Lebensbereich? Was denkst du dazu? Zum Beispiel, ich habe richtig Bock, ein Haus zu kaufen. Ja? Geld ist überhaupt nichts da. So. Aber ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, das Haus so zu sanieren, am liebsten einen Altbau. So. Ich habe, in Bad Salzuflen gibt es irgendwo so einen alten Kotten, so 7000 Quadratmeter. Da könnte man so richtig coole Sachen machen. So. Hier Haus Thiemanns, Copy and Paste oder irgendwie sowas. Irgendwas richtig Cooles. So. Geld ist gar nichts da und es wäre total unweise, dieses Haus zu kaufen. So. Nadine ist immer schon genervt und gleichzeitig sagt sie immer, ach Jan, das ist echt schön, dass du Träume hast. So. Ja? Aber frage ich in diesen wichtigen Entscheidungen meines Lebens nach? Und wen frage ich nach? Habe ich Geschwister, wo ich sagen würde, das sind geistliche Freunde, Geschwister innerhalb meiner Gemeinde, denen ich vertraue, dass sie mir einen guten Rat geben? Habe ich das geklärt, welche Personen das für mich sind? Ich will mich nicht selbst für klug halten. Ich will immer fragen. Ich will nachfragen. Ich will immer offen sein für eine Meinung. Ich habe einmal von einem Coach gehört, es ist auch immer gut, mal jemanden zu fragen, von dem du weißt, der ist auf jeden Fall nicht meiner Meinung. So. Ja, das habe ich, als ich hier in der Gemeinde war, in der Jugendarbeit tätig war, da habe ich ab und zu auch mal Leute gefragt, wo ich wusste, die sind auf jeden Fall dagegen. So. Ich habe sie gefragt und sie waren definitiv dagegen, aber es war gut, mal zuzuhören und zu verstehen, warum sie sind dagegen. So, ist das berechtigt oder nicht? Und wo waren die Punkte, wo ich sagen musste, ja Mist, die haben echt recht. Ich will es mir nicht eingestehen, aber eigentlich haben sie recht. Das ist manchmal echt hilfreich. Ich will auch in diesem Jahr mit meinem Besitz und meinem Einkommen Jesus, meinem Herrn, die Ehre geben. Sprüche 3, Verse 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinem Erstling deines ganzen Ertrags. Dann füllen sich deine Speicher bis zum Rand und deine Kelter laufen mit Most über. 2020 will ich meinen Besitz, meine Habe, meine Gastfreundschaft, ja, Gastfreundschaft heißt nicht, dass meine Freunde zu Gast sind, sondern dass Menschen einfach zu Gast sind, möchte ich offen sein. Ich möchte das, was Gott mir anvertraut, weitergeben. Mein Werkzeug, da hat man so einen Punkt, den Punkt habe ich auch in meiner Predigt gehört, da wurde das Thema Werkzeug genannt, ist mir dann sehr schwer gefallen, aber im Grunde genommen auch ein Werkzeug also ich liebe Handwerker aus Leidenschaft, so, Werkzeug verleiht man nicht, das lernst du in der Ausbildung. Aber das ist auch, hat Gott mir auch geschenkt, ne? Also da muss ich auch die Freigebigkeit haben, mein Drehmomentschlüssel, den ich mir letztes Jahr gekauft habe, wenn jemand einen Reifen, Winterreifen wechselt, dann ja, hier, holen ab. So. Das ist für mich eine Sache, wo ich wirklich herausgefordert war und die ich lange Zeit so gelebt habe. Also das ist so ein Ding, was Erwachsene tun. Ja, also meine Eltern überweisen da irgendwie was. Also als ich jetzt Teenie-Jugendlicher war, so, die machen das. Aber ich bin Jugendlicher, ich bin zwar irgendwann Gemeindemitglied. Ja, und wenn ich dann mal irgendwo auf einer Schulung oder so ein cooles Event war, wie BAM oder so, war das früher, dann tue ich da auch mal 5 € oder so rein, wenn da mal ein Beutel rumging. Aber dieses von meinem Taschengeld oder so, oder mein Einkommen, mein Zehnten Anfang des Monats, BAM, weg. Also Ausbildungsgehalt waren jetzt bei Steinhage früher. Also ich habe im letzten eine Ausbildung gemacht als Baumaschinenmechaniker. Das waren 350 Euro. 35 Euro am Anfang des Monats. Das ist zweimal Roller tanken. So, das ist nicht so cool. So. Also, das war nie mein Thema. Ich habe mich immer davor gedrückt, das macht man, wenn man dann erwachsen ist, wenn man dann das Einkommen hat und so. Und dann mache ich mein CV in Lüneburg und treffe dann Raffi, Sohn vom Pastor, und dann erzählt er mir ganz normal so von seinem Taschengeld, der war da 17 oder so, ne? Und ja, das ist ja, schon immer habe ich dann meinen Zehnten dahin gegeben. Das war völlig normal für den. Und ich sitze da so als, keine Ahnung, 21 stehe ich daneben und denkst du, dein Ernst? Wieso bist du 17? Ich bin 21 und wieso kannst du das und ich nicht? Und da musste ich richtig nach Gründen suchen, um es auch weiterhin nicht zu tun. So, also es ist absolutes Lernfeld bei mir gewesen. So, und dann, habe ich jetzt echt angefangen, regelmäßig meinen ersten, das ist einfach jetzt gerade mal, bricht aus meinem Leben, meinen ersten einfach, meinen 10. Anfang des Monats dauerhaft zu spenden. So, und dann fahren wir Mitte November 2019 nach Wiedenest mit dem ganzen Jugend- und Teenie-Team und machen da Jumi-Summit, so auch so eine Schulung. Und dann auf einmal geht Leistung bei unserem Ford weg, dann geht eine Lampe an, rechts ranfahren, Motor überhitzt und ich denke nur, shit, Auto, gerade mal 5 Jahre alt oder 5,5 oder so, hat 75.000 gelaufen oder so, ne? Und was ist denn jetzt hier los? endete im Endeffekt war es so, ADAC kam, brachte uns nach, normalerweise ADAC hätte uns nur zur nächsten Raststätte oder Werkstatt gebracht, hat uns dann aber nach Wiedenest gebracht, weil es wahrscheinlich Zylinderkopfschaden war. Dann waren wir dann in Wiedenest, haben umgedoktert und halt das ganze Kühlwasser war komplett leer. Das heißt, geht Richtung Motorschaden. Ja, und dann war halt Yumi Summit, alle sind voll begeistert, machen ihr Ding und ich war immer nur, scheiße, wie mache ich das mit dem Auto, wie organisiere ich das, wie kläre ich das, wie holen wir das Auto denn ab und so. Und dann endete es darin, dass dann einer aus der Gemeinde kam und sagte, hey Jan, willst du mein Volvo, was ist das, V90 oder dieses fette Geländewagen mit 240, 50 PS, hier nimm mal. Dann brauche ich einen Autoanhänger, dann kommt ein anderer, ich habe nach einem Autoanhänger hier bei eBay Kleinanzeigen gefunden, ich habe da auch schon angerufen, kostet 35 Euro, machen wir, ich würde dir auch helfen. Okay, aber an dem Tag konnte er nicht, hat sein Schwiegervater mich abgeholt, den ich gar nicht kannte, mit einem anderen Auto, um den Hänger schon mal zur Gemeinde zu bringen, dass wir am nächsten Tag, wenn wir dann das Auto, dann den Volvo hatten, den von der Gemeinde abholen mussten. Dann kommen wir wieder an, ja hier, ich zahle das gerade. So, dann zahlt er einfach erstmal den Anhänger und ja, dann tanken wir noch, und dann kriege ich noch Geld fürs Tanken, damit ich dann noch ein Auto irgendwie tanken kann. Dann am Ende holen wir das Auto ab, fahren das dann aus Wiedenest, also 170 Kilometer, bringen das dann zu einer Werkstatt. War erstmal alles gut, dann musste der Sachverständiger hin und her, ob das ein Marderbiss war, bla bla. War aber nicht. Und dann mussten wir das Auto wieder zur nächsten Werkstatt bringen, weil da Ford einfach ein sehr attraktives Angebot gemacht hat, was, das war jetzt ironisch gemeint, die wollten da zu viel Geld haben. Haben wir es zu einer Werkstatt gebracht. Trotzdem brauchte ich wieder einen Anhänger, ich brauchte wieder ein Zugfahrzeug und ich brauchte jemanden, der mir hilft. Und dann wieder kam mein Kumpel, ja hier, ich habe von meinem Vater, hat das gehört, hier sind 50 Euro. Das war wieder, Hänger bezahlen, Auto tanken. So. Verrückt. Ja, und dann Wochen vorher ruft ein Freund mich an, Herr Jan, hast du eigentlich schon Lohnsteuererklärung gemacht? Du hast doch vor Wiedenest schon eine Ausbildung gemacht. Ja. Ja, dann ist das übrigens deine Zeitausbildung. Das heißt, du kannst ganz Wiedenest steuerlich absetzen. Machst ein Verlustgeschäft daraus. Dann musst du das so und so aufführen. Also kannst du dann irgendwie drei Jahre, also von 2012 bis 2017 Steuererklärung gemacht. Und dann haben wir noch geheiratet. Ist ja auch nochmal, dass du noch was wieder bekommst. Endeffekt waren das dann, haben wir 1.000 Euro von 12 bis 17 wieder bekommen und nochmal 1.000 von 2000 bis 2018 wieder bekommen. So, dann musste der Motor halt raus, weil Schrott war, gebrauchten Motor für 2.100 Euro bekommen. Lohnsteuer, 2.100 Euro. Verrückt. Und dann hatten wir noch eigentlich geplant, die Lohnsteuer, aber wir machen endlich mal, wenn da die mit dem Ref vorbei fertig ist, Urlaub. Jetzt kam der Motorschaden dazwischen, also konnten wir nichts machen. Und dann Weihnachten, kommt Opa, hier sind 1.000 Euro, macht man Urlaub. Hä? Was soll das? Dann rufe ich dann bei meiner Vertrauenswerkstatt an und sage, ja, die Reparatur war deutlich teurer, weil die Kupplung muss noch ausgetauscht werden und dies und das sind keine 800 Euro wie geplant, sondern 1.300 Euro. Dann habe ich ein Vorstandstreffen mit meinen Vorgesetzten und die sagen, ja Jan, du hast ja letztes Jahr keine Urlaubszahlung bekommen, keine Weihnachtsgeld und das war ja auch ein bisschen katastrophal bei uns so, du kriegst nochmal ein ganzes Monatsgehalt nochmal oben drauf. Bam. Im Endeffekt gehe ich aus der Sache mit, glaube ich, 300 Euro Gewinn raus und habe nichts dafür getan. Und vor dieser Lohnnachzahlung gucke ich mir eine Predigt vom ICF an, ich glaube, es war die zweite im Jahr oder so, wo es einfach um Geld geht. Und ich habe einfach für mich entdeckt, dass dahinter ein geistliches Prinzip steckt. Wenn ich von dem, was ich bekomme, wenn es auch nur 20 Euro Taschengeld sind, 2 Euro Gott gebe, einfach meinen Zehnten, meinen Ersten am Anfang des Monats, ich gebe ihm das Erste, das Beste, nicht die Reste, dann segnet das Gott. Da ist ein Prinzip hinter. Und ich kann wirklich sagen, ja, einerseits ist es echt cool, ich glaube, viele von euch machen das, aber wenn du am Ende des Jahres auf deinen Kontostand guckst und denkst, boah krass, Gott hat uns so sehr beschenkt, dass wir diese fette Summe der Gemeinde oder zur Verfügung geben konnten. Tut echt gut zu sehen, wie großzügig Gott ist. Da will ich dir einfach Mut machen. Ja? Vielleicht ist das einfach ein Punkt, wo du sagst, ja, ich will 2020 anfangen, meinen Zehnten, meinen Ersten einfach zu geben, weil ich glaube, dass Gott gut ist. Ich will die Ermahnung Gottes annehmen. Verachte nicht, mein Sohn, die Unterweisung durch den Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und es ist ihm zugetan, wie ein Vater dem Sohn. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort Ermahnung magst. Im Griechischen hat dieses Wort Ermahnung immer zwei Bedeutungen, und zwar ermahnen und trösten gleichzeitig. So. Das heißt, es geht immer beides einher. Das ist nämlich der beste Begriff für Seelsorge. Ja? In der Seelsorge, du kannst jemanden ermahnen, aber gleichzeitig tröstest du einen Menschen. Du sprichst einem Menschen, gibst einem Menschen Zuspruch. Du bist für jemanden. Und wenn jemand immer nur meckert, das ist einem doch echt höchst suspekt. Es geht immer einher. Ermahnen und trösten. Darf Gott dich 2020 ermahnen? Wenn du bei Gott auf dem Schoß sitzt, bildlich gesprochen, im Vaterhaus bist, darf Gott vielleicht die Finger in deine Wunde legen. Und wenn es vielleicht, oder lasse ich es noch zu, dass Jesus mir die Wahrheit zeigt? Also traue ich mich auch mal in den Spiegel zu schauen? Traue ich mich mal wirklich in den Spiegel zu schauen, auch mal die dunklen Seiten meines Ichs zu sehen? Und darf Gott mir das zeigen? Erlaube ich ihm das? Lasse ich es zu, dass er mich erzieht, auch wenn das in manchen Punkten schon das 100. Mal ist, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege? Und ich habe gemerkt für mich, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, da rede ich nicht immer über diese eine Tatsünden, sondern ich fange an, darüber nachzudenken, über Haltungen, über Lebenseinstellungen. Wie geht's denn, wie ist denn meine Haltung zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern? Wie ist denn meine Haltung zu meiner Gemeinde, vielleicht auch zu der Gemeindeleitung? Was sind mit diesen Punkten wie Neid, Missgunst, Eifersucht, schlechte Angewohnheiten, Süchte? Ja, das sind Sünden, die du nicht mehr sagst, das mache ich einmal, sondern es sind Dinge, die wir immer wieder tun. Das ist eine Gewohnheit, das ist immer da. Bin ich bereit umzukehren, wenn der Heilige Geist flüstert? Höre ich das überhaupt noch? Oder mache ich deine Mauer und sage, ich will das gar nicht hören? Werde ich um Vergebung bitten, wenn Gott Schuld aufdeckt? Oder werde ich erstmal diskutieren und sagen, der andere ist schuld? Gibt es vielleicht Beziehungen, die Anfang 2019 zerbrochen sind und bis heute nicht geklärt sind und es ist kein einziges Gebet gesprochen? Markus Schmidt drückte es einmal so aus: Solange Gott mit mir über meine wunden Punkte im Leben redet, ist noch Gnadenzeit. Das ist auch cool, oder? Solange Gott darüber noch mit mir redet, ist noch Gnadenzeit. Ich will ein Lernender bleiben und mich nach der Weisheit Gottes ausrichten. Mein Sohn, das ist ein längerer Abschnitt, den lese ich mal aus der Bibel vor. Wohl, mein Sohn, der Weisheit, wohl den Menschen, der Weisheit findet und den Menschen, der Verstand bekommt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist wertvoller als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und in ihrer linken sind Reichtümer und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alles und alle ihre Pfade sind Frieden. Der Text geht noch weiter. Was ist Weisheit? Ich glaube, jeder von uns möchte gerne weise sein. Keiner von uns würde sagen, hey, ich möchte voll, ich habe richtig Bock, 2020 so richtig dumme Entscheidungen zu treffen. Da hat keiner Bock drauf. Also jeder möchte gute Entscheidungen treffen, jeder möchte als Gewinner herausgehen. Die Bibel sagt in Sprüchen, der Weisheitanfang ist die Furcht Gottes. Also wenn du Gott nicht fürchtest, versagst du schon mal Punkt Weisheit. Aller Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Fürchtest du Gott? Die Frage kannst du nur selbst beantworten. In der Jugend hatten wir eine Weisheitsreihe und wir haben überlegt, ja, wie könnte man Weisheit definieren? Wie könnte man das erklären? Wir kamen zu dem Punkt, Weisheit ist die Kompetenz, Wissen, Gaben, Talente, Haltungen und Fachkompetenz zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen. So. Also werden wir mal praktisch. Auf welchem Gebiet willst du dich 2020 weiterbilden? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht bist du in der Gemeinde Mitarbeiter, kannst auf Gemeinde beziehen. In welchem Bereich möchtest du deine Fachkompetenz im geistlichen Dienst, sei es Kinderstunde, Technik, Gemeindeleitung, Jugendarbeit, was auch immer es für Bereiche gibt, weiterentwickeln? Welches Buch möchtest du dieses Jahr lesen, zu welchem Thema? Wie möchtest du dieses Jahr deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, deine auch Geistesgaben, weiterentwickeln? Und wenn du das nicht weißt, wer aus der Gemeinde oder aus deinem Freundeskreis kann dir bei dieser Frage helfen? Ich will ein Lernender bleiben und mich nach der Weisheit Gottes ausrichten. Das sind aktive Schritte. So. Ich habe mir jetzt zu Anfang des Jahres das neue Buch von Tobi Teichen gekauft, Choose. So, ich bin überhaupt keine Leseratte. Ich hasse Lesen, aber es gehört zu meinem Beruf dazu. So. Aber ich habe Bock. Ich glaube, dieses Jahr kommen einfach Entscheidungen auf mich zu und ich will einfach gute Entscheidungen treffen. So, vielleicht ist es ein Buchtipp für dich oder ein Thema Gebet. So, ich weiß von jemandem, der sagt, ich möchte, dass mein Gebet nicht einschläft, deswegen will ich jedes Jahr ein Buch zum Thema Gebet lesen, damit mein Gebetsleben, diese wichtige Kommunikation mit Gott im Vaterhaus, nicht einschläft, dass das nicht normal wird, sondern dass es immer aufgefrischt wird. Ich will ein Lernender bleiben und mich nach der Weisheit Gottes ausrichten. Ich will mich nicht von der Angst leiten lassen. Sprüche 3, 25 bis 26. Fürchte dich nicht vor plötzlichen Schrecken und vor dem Verderben der Frevler, wenn es hereinbricht. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und er wird deine Füße vor der Falle bewahren. Das ist ein interessanter Punkt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt hast du Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Da, wo du Angst hast, wo du panisch wirst, wo du Zweifel hast, wie soll das überhaupt ausgehen, sagt Jesus, hey, das kenne ich, aber ich habe es überwunden. Du bist da nicht alleine. Das tröstet mich. Aber eine wichtige Frage, wenn wir uns 2020 nicht von der Angst leiten lassen wollen, kennen wir unsere Ängste? Kennst du deine Ängste? Denn wenn du deine Ängste nicht kennst, und jeder von uns hat Ängste, wenn du deine Ängste nicht kennst, werden sie dich automatisch leiden. Du wirst automatisch das tun, um deine Ängste zu vermeiden. Wir Menschen sind Vermeider. Wenn wir unsere Ängste nicht kennen, werden wir von ihnen gelenkt. Ich möchte mich 2020 nicht von Angst leiten lassen. Bedeutet für mich, ich möchte in Dialog treten mit meinen Ängsten. Hört sich jetzt voll suspekt an. Hä? Wieso willst du mit deinen Ängsten reden? Ja, das hört sich so nach Selbstgesprächen an, aber dies findet in deinem Kopf statt. Ja, du merkst ja, wann hast du Angst? Was macht dir denn Angst in deinem Leben? Rede mal darüber. Was ist denn, wenn das passieren würde? Oder eine Frage, die uns helfen könnte, um auf den Grund zu kommen, ist, wer oder was hat dich am meisten 2019 verletzt? Wo ist deine größte Verletzung im letzten Jahr passiert? Was soll jetzt 2020 nicht passieren, was jetzt 2019 passiert ist? Und angenommen, es würde passieren, was würdest du dann tun? Das Gleiche? Oder hast du dir mal hinterfragt, okay, warum hat mich das verletzt? Und ich habe das geklärt. Rede ich über meine Ängste? Ist das vielleicht Kontrollverlust? der Typ zu sein, der immer alles kann, der immer alles richtig macht, der immer alles beherrscht. Ich mache immer alles richtig. Ich bin immer perfekt. So. Und was ist, wenn das nicht klappt? Was passiert dann? Vielleicht ärgert es dich gerade, dass ich so freche Fragen stelle, ne? Und es sind heute ganz schön viele Fragen. So, aber ich glaube, wir müssen uns einfach Fragen stellen. So, weil wir müssen uns weiterentwickeln, sonst werden wir einfach von der Angst geleitet werden. Ich will mich nicht von der Angst leiten lassen. Ich will direkt helfen und meine Hilfe nicht herauszögern. Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sag ihm, er soll morgen wiederkommen. Da bin ich jetzt echt ein schlechtes Vorbild. Freitag erst passiert. Freitag, als Jugendpastor ist Freitagvormittag, das ist mein Freitagvormittag, ja? Weil er ist ja, Teenie beginnt, also ich fange meistens um 15 Uhr an zu arbeiten, dann bereitest du noch ein paar Sachen vor, dann ist dann kommen so die Teenie-Mitarbeiter um 16:30 Uhr, dann ist um 17 Uhr ist dann Teenie, die geht bis 18:30 Uhr, dann ist noch so ein bisschen quatschen, noch ein paar Sachen organisieren. Um 19 Uhr kommt das Jugendteam, dann beten wir. Und um 7:30 Uhr beginnt Jugend und die geht bis 12 Uhr. Also mindestens bis 12 Uhr. Das heißt, ich habe einfach von 15 Uhr bis 0 Uhr einfach komplett strammes Programm. Und der Freitagvormittag, das ist so der Tag, da schlafe ich aus, da frühstücke ich entspannt, da tue ich nichts. Da zocke ich oder chille oder ab und zu bin ich auch noch mal bereit, ins Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer. Und dann schreibt mir Donnerstag einer aus der Gemeinde, hey, kannst du mir Freitagmorgen um 9 Uhr helfen? Ja, klar, ich bin da. Und es ist der Typ, der mir auch im Auto geholfen hat. So. Und er ist ein richtig cooler, liebevoller Typ. Ja, und er gehört zu der Typ, Mensch, ich lasse mir nur ungern helfen. So, ne? Also, dass du überhaupt gefragt hat und dann sagst du noch, ja, und dann, hey, du musst mir auch nicht helfen. So, nein, ich mach das. Nein, ich bin um 9 da. Ich war um 9:30 da. Hab's auch nochmal geschrieben, weil ich lag so entspannt im Bett und Kaffee und chill da so und bin noch so ein bisschen am Lesen so. Und dann schreibe ich ihm so um 9:15, ey, ich komme ein bisschen später, 9:30 so, ne? Also ich bin das beste Negativbeispiel für diesen Punkt. Aber ich will das ändern. Wer sind meine Mitmenschen als allererstes? Mein Ehepartner, mein Vater, meine Kinder, meine Mutter, die ganze Familie kannst du durchgehen, meine Nachbarn, meine Geschwister in der Gemeinde, meine Arbeitskollegen. Ich will schnell helfen, ich will ja nicht zögern. Du brauchst Hilfe, zack, ich bin da. Ich erzähle auch mal Negativbeispiele, weil das hilft ja auch. So. Mhm. Genau. Der neunte Vorsatz spielt einfach für sich. Ich möchte nicht unnötig streiten. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, der friedlich bei dir wohnt. Also es ist ein Typ, der ist friedlich bei dir. Vielleicht hast du echt einen netten Ehepartner. Ja, der ist friedlich. Der tut nichts. Der will nur spielen. Nein, aber so. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, der in Frieden bei dir wohnt. Streite mit niemandem ohne Grund, wenn er dir nichts Böses getan hat. Das spricht für sich, da muss man nichts zu sagen. Ich möchte Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht beneiden. Das ist ein Punkt, den ich so spannend finde. Beneide keinen gewalttätigen Menschen um seine Erfolge und nimm ihn nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut alle, die krumme Wege gehen, aber die Rechtschaffenden macht er zu seinen Vertrauten. Das finde ich so eine Sache, die gerade so in der Zeit von Instagram, Snapchat, YouTube und so voll spannend ist. Also unsere Jugendlichen, Monte, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist irgendwie so ein YouTuber, der heftig tätowiert, sieht immer aus wie ein Gangster, hat irgendwie mal eine Lotto gewonnen, eine Million, fährt Lambo, jetzt Mercedes AMG und ist bei YouTube immer am Diskutieren, ja. Und oft abfällig und diskutiert und über Schlägerei am Reden und so weiter und so fort. Unsere Jungs finden ihn irgendwie cool. Und wenn man ihnen dann Fragen stellt, merken sie ja, eigentlich ist das nicht so ein Mensch, der mir eigentlich gut tut, der mir jetzt gute Ratschläge für mein Leben gibt. So. Das ist echt eine Frage, wer inspiriert mich? Wem laufe ich hinterher? Ich liebe JP Performance, ja, also Das ist so ein YouTuber, so ein Autotuner. Ne? Ich gucke ihn eigentlich jeden Tag, bin ich ein treuer Gucker von seinem YouTube-Channel. So ist meine Mittagspause. Und guck mir das an. Aber ich merke auch immer da, ich ziehe mir das rein, weil ich Technik und Automobil mag. Aber ich merke, das macht auch was mit mir. Ich guck mir dann auch öfter andere Autos an und fange irgendwie vielleicht mein Auto mit anderen Autos zu vergleichen und irgendwie meinen Wert herauszuziehen. Habe ich das geklärt? Also wovon präge ich mich? Wovon lasse ich mich prägen? Oder jetzt gerade ne, der Punkt Ernährung oder gesünder Leben ist ein Punkt, den ich mir vorgenommen. So, ich bin auch noch gut auf Kurs. Aber dann ziehst du dir ganz viele YouTube-Videos rein über Dehnungsübungen und über Ernährung. Und dann ertappe ich mich, wenn ich mich daran vergleiche, okay, ich bin der ist der übelste Hulk. So. Ich kann nichts. Was prägt mich? Wem laufe ich hinterher? Was sind die Vorstellungen, die ich vielleicht in der Welt sehe, die so reizvoll, so toll sind, denen ich hinterherlaufen möchte? Und ich fange an, sie zu beneiden. Der Nachbar, wie der sein Leben lebt, der Erfolg, die Kohle, die Frau, der Mann, Hammer. Ich möchte 2020 Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht beneiden. Es geht überhaupt nicht um die, es geht nur darum, das zu tun, was unser Vater uns im Vaterhaus sagt. Ich möchte einmal zusammenfassen, das sind hier die 10 Punkte. Ich will nicht zulassen, dass Liebe und Treue mich verlassen. Ich will von ganzem Herzen Jesus, meinem Herrn, vertrauen. Ich halte mich selbst nicht für klug. Ich will mit meinem Besitz und Einkommen Jesus, meinem Herrn, die Ehre geben. Ich will die Erziehung Gottes annehmen. Ich will ein Lernender bleiben. Ich will mich nicht von der Angst leiten lassen. Ich will direkt helfen, meine Hilfe nicht herauszögern. Ich möchte nicht unnötig streiten. Ich möchte Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht beneiden. Ich glaube, wir können mal vielleicht eine 2 Minuten Stille haben und vielleicht kannst du dir mal überlegen, was ist dieser eine Punkt? Der eine Punkt, such dir einen raus, den du vielleicht als Vorsatz, als geistliches Prinzip 2020 anfangen möchtest zu leben.